Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon begrüßt Sie Ortrun Hopf zu einem Vortrag von Michael Mayer zum Wischen zum Thema Angst, Schmerz und Trauer, Freud, Lacan, Duras. Michael Mayer zum Wischen ist Psychoanalytiker, Gruppenanalytiker und Facharzt für psychotherapeutische Medizin. Er arbeitet als Analytiker in Köln und Paris. Er ist Mitglied der Assoziation für Freudsche Psychoanalyse, AFP, der Freud-Lacan-Gesellschaft Berlin, des Lacan-Archiv Bregenz und von Textura, der Freud-Lacan-Gruppe Köln. Weiters ist er Mitbegründer des Psychoanalytischen Kollegs. Michael Mayer zum Wischen hielt diesen Vortrag im Mai 2009 auf Schloss Daun im Rahmen einer Arbeitstagung des Psychoanalytischen Kollegs, die Lacans Seminar 10 zur Angst gewidmet war. Ausgangspunkt seines Vortrags ist die letzte Sitzung des Seminars, die Lacan mit Trauer und Abschied betitelte und in welcher er sich explizit auf Marguerite Duras Film Hiroshima Mon Amour bezieht. Mayer zum Wischen folgt in seinem Vortrag dem von Lacan gegebenen Hinweis auf den Anhang C von Freuds Hemmung, Symptom und Angst und entfaltet den Zusammenhang von Angst, Schmerz und Trauer am literarischen Beispiel von Duras, welches diese drei Dimensionen in ihrer komplexen Verschränktheit in den Zusammenhang der Übertragung stellt.
Der Text dreht sich also um drei Begriffe, Trauer, Schmerz und Angst. Lacan bezieht sich einerseits auf den Anhang C von Hemmung, Symptom und Angst von Freud und eben auch, wenn auch kurz, doch ich denke sehr prägnant, auf Hiroshima Mon Amour. Mein Beitrag ist also sozusagen zweimal mindestens um eine Dreiheit organisiert, Trauer, Schmerz und Angst. Man könnte auch sagen Freud, Lacan, Duras. Ich selber habe einen Satz dieser Arbeit vorangestellt aus einem Text von Marguerite Duras, La vie matérielle. Elle ne souffre pas d'être oubliée, trahie, c'est de cette suppression de la douleur qu'elle va devenir folle. Sie leidet nicht daran, vergessen, betrogen, verraten zu sein. Es liegt an dieser Unterdrückung des Schmerzes, dass sie verrückt werden wird. Also der Begriff des Schmerzes ist, wer das Werk von Marguerite Duras kennt, ein sehr zentraler. Und im letzten Jahr habe ich über Lolle W. Stein gesprochen, in der die Auseinandersetzung mit dem Schmerz auch eine große Rolle spielt, in der die Lolle eben, wie die Duras deutlich macht, keinen Schmerz empfindet. Das Wort Schmerz taucht in vielen Werken der Duras auf und es gibt eben auch einen berühmten Roman, La Douleur, der dieses Wort sogar zum Titel hat. Im letzten Anhang seiner Schrift, Hemmung, Symptom und Angst, bemerkt Freud, an der Trauer, mit der wir uns bereits früher beschäftigt haben, blieb ein Zug völlig missverstanden, ihre besondere Schmerzlichkeit. Dass die Trennung vom Objekt schmerzlich ist, erscheint uns trotzdem selbstverständlich. Also kompliziert sich das Problem weiter. Wann macht die Trennung vom Objekt Angst? Wann Trauer und wann vielleicht nur Schmerz? Freud betont, eine Antwort auf diese Frage werde es nicht geben. Entwickelt jedoch einige Überlegungen dazu, wie Angst, Schmerz und Trauer voneinander abgegrenzt werden könnten. Dabei scheint mir interessant, dass er für diese drei Momente, man könnte sagen, eine Art je eigene Zeitlichkeit herausarbeitet. Freud bezieht sich in einem ersten Schritt auf den Geburtsvorgang als traumatische Situation. Hier schreibt Freud, sei noch kein vermissbares Objekt vorhanden, sehr wohl aber Angst. Ich zitiere Freud, damals war kein Objekt vorhanden, das vermisst werden konnte. Die Angst blieb die einzige Reaktion, die zustande kam. Und Freud fährt fort, seither haben wiederholte Befriedigungssituationen das Objekt der Mutter beschaffen, das nun im Fall des Bedürfnisses eine intensive, sehnsüchtig zu nennende Besetzung erfährt. Ich lese diese Stelle so, dass ein erst zu schaffendes Objekt, man könnte überlegen, eben das Objekt Klein à Lacans, an die Stelle eines ursprünglichen Realen tritt, eines Objektes, das nicht vermisst werden kann. Also Freud schreibt, das Objekt, das vermisst werden kann, fragt sich, was gibt es noch für ein Objekt? Und gerade hierin traumatischen Charakter hat. Dieses Objekt, und ich werde das mal hier nochmal zitieren, taucht schon bei Freud unter dem Namen eines Etwas auf. Die ursprüngliche traumatische Situation des Objekts kann so also als Konfrontation mit einem überwältigenden Etwas beschrieben werden, das wie ein Alles oder Nichts und Nichts erscheint. Die Schöpfung des Objekts würde dann diesen katastrophischen Ursprung der Subjektivierung kamuflieren. Erst nachträglich kann er vom Objektding her gedacht werden, das als solches weder fassbar noch bestimmbar wäre. Die Konstituierung des Objekts kommt also mit einem ersten logischen Moment zusammen, in dem ein Objekt zwischen ihm und dem ursprünglich total gedachten, traumatischen anderen auftauchen kann. Offensichtlich das Objekt klein a in der Lacanschen Terminologie des Angstseminars. Es trägt von Anfang an das Zeichen des Mangels, das heißt, es ist vermissbar, Freuds Wort, insofern es Folge eines Verlusts der Vollständigkeit des anderen ist. Und hier spricht Freud von der Sehnsucht, die sich auf eine logisch frühere, wiederholte Befriedigungssituation bezieht. Diese Wiederholung lässt hören, dass Befriedigung nicht dauerhaft und vollständig ist, dass vielmehr ihre Unterbrechung und Unvollständigkeit das getrennte Objekt erschafft. Ich habe jetzt einen Begriff noch eingeführt, der nicht aus dem Angstseminar stammt. Ich habe ihn gefunden in Le Savoir du Psychanalyste, der Begriff der Aschos. Ich möchte dieses traumatische Ding-Objekt der Angst im Unterschied eben vom durch den Mangel gekennzeichneten Objekt klein a mit dem Lacan der frühen 70er Jahre als die Aschos bezeichnen, also mit einem H vorher, ein Neologismus Lacans, der den Bezug des Objekts a, klein a zur Schoß, zum Ding, anklingen lässt. Aber auch das Verb asche ist zu hören, was auf Hacken und Unterbrechen verweist. In meiner Lesart geht es um eine ursprüngliche Abtrennung eines nicht einholbaren Objektes, das vor der Überwältigung durch das Reale schützt. Taucht also am Platz des Objektes klein a als vermissbares Objekt etwas auf, das auf den genannten traumatischen Ursprung verweist, entsteht Angst. Das Objekt klein a dagegen ist in seiner Unerfüllbarkeit Ursache des Begehrens. Freud fährt nun fort und erwähnt nun das zweite Moment, den Schmerz, welchen er von der Angst differenziert. Ich zitiere Freud. Der Schmerz ist also die eigentliche Reaktion auf den Objektverlust. Die Angst, die auf die Gefahr, welche dieser Verlust mit sich bringt, in weiterer Verschiebung auf die Gefahr des Objektverlustes selbst. Freud erfasst also die Angst hier als das bedrohliche Moment und das finde ich wichtig, wenn das vermissbare Objekt zu verschwinden droht. Als Objekt des Phantasmas in der Theoriebildung dieser Zeit wirkt es, so könnte man mit Lacan ergänzen, als Schutzschirm gegen das Reale und gleichzeitig hält es das Begehren aufrecht. Vielleicht kann man den Schmerz als so etwas wie das Zerreißen des Vorhangs des Phantasmas begreifen. Vielleicht auch als ein quälendes Genießen der Aschos. Andererseits kann der Schmerz aber auch mit Bezug auf das Aschoir, das Beil der Kastration, gehört werden, wie auch auf ein Laissez-Aschoir, das Objekt klein a fallen lassen. Dies könnten zwei miteinander verwobene Aspekte des Schmerzes, die man, denke ich, auch in der Klinik, das wäre auch ein weiterer Punkt, mit Schmerzpatienten weiterverfolgen könnte, die sich eben in einer zweiten Zeitlichkeit auf den Ursprung zurückbezieht. Einerseits Nostalgie nach der Aschos, Haschos, Aschos, andererseits als Pein der Versagung. Insofern fungiert dann der Schmerz zum einen als Grenzzone zum Genießen, wie ein Garde-Fou, wie Duras es auch nennt. Zum anderen kann der Schmerz aber auch den Wahnsinn treiben, wie wir oft hören. Was Freud hier offen lässt, ist die Frage nach dem Ursprung des Schmerzes, den er selbst mit dem Objekt und seinem Verlust verbindet. Also eigentliche Reaktion, sagt Freud. Von einer Lacanschen Lektüre des Angstseminars her ist es wohl die Unvollständigkeit der Sprache selbst, der das werdende Subjekt unterliegt von Anfang an, die dazu führt, dass schon von Anfang an etwas aus der Symbolisierung herausfällt. Laissez-Aschoir, das Objekt. Das führt weiter zur Trauer, dem dritten Moment nach Angst und Schmerz bei Freud. Freud schreibt, die Trauer entsteht unter dem Einfluss der Realitätsprüfung, die kategorisch verlangt, dass man sich von dem Objekt trennen müsse, weil es nicht mehr besteht. Sie hat nun die Arbeit zu leisten, diesen Rückzug vom Objekt in all den Situationen durchzuführen, in denen das Objekt Gegenstand hoher Besetzung war. Der schmerzliche Charakter der Trennung fügt sich dann der eben gegebenen Erklärung durch die hohe und unerfüllbare Sehnsuchtsbesetzung des Objekts während der Reproduktion der Situationen, in denen die Bindung an das Objekt gelöst werden soll. Bei der Reproduktion der Situationen hören wir schon etwas vom Acting Out. Die Formulierung, die Trennung müsse sich vom Objekt vollziehen, das nicht mehr bestehe, scheint mir besonders wichtig. Das Nichtbestehen des Objektes verweist nicht nur auf sein Fehlen, sondern auch darauf, dass es keinen Bestand mehr als Stütze des Begehrens hat. Es tritt zum Beispiel auf, wenn das Ich-Ideal als symbolische Ausrichtung des Objekts, hinsichtlich auch des Objekts, erschüttert wird, ein wichtiger Anlass der Trauer. Weiterhin spricht Freud hier von einer Reproduktion der Situation, in denen sich die Lösung vom Objekt vollzieht. Es geht also um eine Wiederherstellung der Situation, die für das Subjekt mit dem Objekt zu tun haben. Um sich schließlich von ihm zu lösen, es aufgeben und vergessen zu können. Zentrales Thema in Hiroshima Mon Amour. Man könnte auch sagen, dass das trauernde Subjekt prüft, was es an dem verlorenen Objekt hatte, was mit dem Verlust auf dem Spiel steht, das Enjeu. So versucht das Subjekt herauszufinden, was Grund seines Begehrens sein könnte. So kann es versuchen, Worte für seinen ursprünglichen Mangel zu finden und gleichzeitig sein Trauma mit Worten umreißen. Und dieser Prozess trägt eben Züge eines Acting Outs, worauf Lacan immer wieder im Angstseminar hinweist. Ich möchte jetzt diese drei Momente präzisieren. Also erstens, die Angst bezieht sich nach dieser Lektüre auf den traumatischen Ursprungspunkt der Subjektwerdung, also was Rank vielleicht eben mit dem Geburtstrauma bezeichnet hat, bei dem es noch kein vermissbares, abgetrennbares Objekt gibt. Vielmehr ist Objekt der Angst die unbegrenzbare Aschos. Dieser Ursprung ist jedoch nicht linear zu verstehen, sondern als permanent drohender Abgrund des Subjekts, Gefährdung durch die absolute Grundlosigkeit. Dieses scheint das unbestimmbare Etwas zu sein, von dem Freud spricht, wenn er im Anhang B von Hemmung, Symptom und Angst schreibt, ich zitiere Freud, die Angst hat eine unverkennbare Beziehung zur Erwartung. Sie ist Angst vor etwas. Dieses Etwas gewinnt seine Bedrohlichkeit durch seine Unbestimmbarkeit und Objektlosigkeit. Objektlosigkeit ist dann als das Moment zu begreifen, in dem das Objekt als losgelöstes noch nicht konstituiert ist. Lacan wird das dann so formulieren, nicht nur ist sie die Angst ohne Objekt, sondern sehr wahrscheinlich bezeichnet sie das, was ich so sagen kann, tiefgründigste Objekt, das letzte, äußerste Objekt, das Ding. Die Angst ist also nicht ohne Objekt. Sie ist, Freud nochmal aufgreifend, Erwartung der ursprünglichen Situation der Hilflosigkeit in ihrer Unbestimmbarkeit, wie Freud unterstreicht. Angst tritt dann auf, wenn das Subjekt wieder auf dieses ursprüngliche Moment seiner Konstituierung trifft. Denkt man das Objekt klein a selbst als mit dem Mangel verknüpft, dann wird der Mangel des Objekts als Verlorenes zur Bedingung der Angst. Objektverlust heißt dann drohender Verlust des Objekts als Ursache des Begehrens und Konfrontation mit der Aschos, dem Ding, von dem das Objekt noch nicht gelöst wäre. Zweitens, der Schmerz bezieht sich dann auf den doppelseitigen Charakter der Herausbildung des Objekts. Er betrifft sowohl den mit der Trennung durch den Schnitt der Sprache bereits ursprünglichen Schmerz, wie die schmerzvolle Sehnsucht nach vermeintlicher Wiederherstellung eines ungetrennt fantasierten Ursprungszustands, der das Subjekt zerstören würde. Damit ist der Schmerz gewissermaßen Objektkrise. Dies treibt zu neuer Herausarbeitung des Objektes, was weniger einer Suche entspricht als einer Neuerfindung, einer Neufindung. Ich suche nicht, ich finde, soll Picasso gesagt haben, und Lacan zitiert es immer wieder. Das Risiko dieser Krise liegt in einem Kippen in Nostalgie, schmerzhafte Sehnsucht, bei der es kein abgetrenntes Objekt gäbe, sodass, wie Freud sagt in seiner Arbeit zur Trauer, der Schatten des Objekts auf das Ich fällt. Hier ergibt sich die Gefahr der Melancholie, das Begehren schwindet. Drittens, die Trauer ist als drittes Moment die Möglichkeit, durch eine Reproduktion der Situationen, die das Objekt mit dem Objekt verbanden, zu einer Loslösung zu gelangen. Trauer erscheint so als ursprünglich nachträglicher Vorgang der Subjektkonstituierung durch einen Prozess der Wiedererfindung des Objekts. Das Subjekt entdeckt, was es an und am Objekt hat. So gelingt eine Transformation, wenn es glückt, des Schmerzes durch Subjektivierung des Mangels, ohne sich in schmerzvoll genießender Nostalgie zu verlieren. Man könnte so sagen, dass die Trauer aus nichts etwas macht. Lacan hat in der 25. Sitzung des Angstseminars darauf hingewiesen, dass der Satz aus dem Buch Kochelet, Prediger Salomo, alles Ereilte mit dem Wind, dem Atem, dem Dunst, auch dem Nichts in Verbindung gebracht werden könne. Die Eitelkeit verbirgt diesen grundsätzlich nichtigen Charakter des Objekts, ja auch, Lacan, das höchst Abstoßende, das dieser Atem an sich hat. Thank you. Diese Überlegungen von Freud aus möchte ich nur mit einigen weiteren Passagen in Verbindung bringen, die sich im 25. Kapitel dieses Angstseminars finden. Hier bezieht sich Lacan eben auch, wie gesagt, auf den Anhang C von Freuds Hemmung, Symptom und Angst. Lacan spricht von der Urangst des Säuglings und betont, ich zitiere, dass die Angst vor jeglicher Artikulierung als solcher des Anspruchs des anderen erscheint. Er bestimmt dieses Urtrauma und die mit ihm verbundene Angst durch das, ich zitiere, beim Übertritt in die Atmosphäre radikale Eindringen von etwas, das dem menschlichen Lebewesen so anders ist. Und fährt fort, genau das ist der wesentliche Zug, durch den das menschliche Wesen, das in dieser Welt erscheint, in der es atmen muss, zunächst buchstäblich erstickt, étouffé, wird erstickt, suffoqué, durch das, was man das Trauma genannt hat. Es gibt kein anderes, das Trauma der Geburt, das nicht Trennung von der Mutter ist, sondern in sich einatmen dieses grundlegend anderen Milieus. Diese Urangst, von der Lacan spricht, ist mit dem ersten Schrei verbunden, ich zitiere, jene Manifestation von Angst, die mit dem Erscheinen dessen in der Welt, was Subjekt sein wird, zusammenfällt. Das begehrende Subjekt manifestiert sich gegenüber dieser Bedrohlichkeit eines radikalen und unbestimmbaren anderen, von dem nicht klar sein kann, was er dem Subjekt will, als, ich zitiere Lacan, Begehren nach Trennung. Lacan unterstreicht dabei mehrfach, dass das Begehren durch das erste in charakteristischer Weise abtrennbare Objekt determiniert wird. Dieses abtrennbare Objekt klein a gehört weder zum anderen, noch ist es Bindung an den anderen, die es zu zerbrechen gilt. Es ist höchstens das erste Zeichen dieser Bindung. Es kommt also etwas ins Spiel, das einen Mangel einführt und gleichzeitig damit die Frage orientiert, was der andere dem Subjekt will. Lacan erwähnt hier ausdrücklich das Winnicottsche Übergangsobjekt, das ebenfalls in einem Zwischenraum zwischen Mutter und Kind angesiedelt wird und unterstreicht die Bedeutung eines Begehrens nach Entwöhnung, das sich im Ablösen von und im Wiederergreifen dieser Brust manifestiert, Zitat Lacan. In diesem Zusammenhang spricht Lacan vom Kastrationsbegehren. Es ist bemerkenswert, dass auch Lacan in diesem Kapitel von Zeitmetren spricht. Das erste Zeitmetrum bestimmt sich durch die ursprüngliche Ohnmacht des Säuglings, in der sich die Realität des Anderen durch das Bedürfnis vergegenwärtigt, wie er schreibt. Dies entspricht in etwa, denke ich, der von Freud beschriebenen ursprünglichen traumatischen Situation. Im zweiten Metrum löst sich etwas ab, das abtrennbare Objekt klein a. Insofern ist es Produkt der Angst. Es entsteht dadurch, dass, wenn sich das Kind in seiner Not und seinen Schrei an den anderen richtet, etwas der Symbolisierung am Ort des anderen entgeht. Lacan geht es also um das Moment, der das Begehren vom Genießen entkoppelt. Hier findet sich das von Freud zumindest noch nicht so deutlich erfasste sprachliche Moment, die Bestimmung des Subjekts als Sprechwesen, das sich gewissermaßen vom ersten Atemzug an den anderen als Ort der Sprache wendet und sich von einem grenzenlosen Genießen des anderen zu trennen sucht. Dieses von Lacan beschriebene zweite Metrum möchte ich nochmals mit dem Schmerz in Verbindung bringen. Eine Möglichkeit des Auswegs aus der Krise des Schmerzes ist die Trauer, die zur Objektfindung und zum Begehren führen kann. Ein anderer Ausgang wäre das Genießen des Schmerzes in einer Art endloser Nostalgie. Der Mangel, von dem Lacan spricht, bezieht sich also, wie wir lesen, auf ein Fehlen, welches dem Genießen beigebracht worden ist, das sich auf der Ebene des anderen ansiedelt. Von der Urangst und der Abtrennung des Objektes klein a gelangt Lacan in dieser Sitzung also zur Trauer, die er mit dem Acting Out in Verbindung bringt. Den Suizid des Melancholikers dagegen mit dem Passage erlangt. Im ersten Fall geht es um das, was Freud bereits mit der Reproduktion der Situationen, in denen die Bindung an das Objekt gelöst werden soll, beschrieb. Das Acting Out findet auf einer symbolischen Bühne statt, richtet sich an den symbolischen anderen und ist in der Sprache situiert. Das Objekt des Begehrens, das bis zu einem bestimmten Punkt vernachlässigt worden ist, kommt im Wege der Identifizierung auf die Bühne zurück. Zitat Lacan. Im Suizid des Melancholikers dagegen wird der symbolische Rahmen gewissermaßen durchsprungen wie ein Fenster und das Subjekt stürzt sich mit dem Objekt als Abfall narzisstisch identifiziert in den Tod. Das Fehlen der Trauer verunmöglicht das Begehren, wie Lacan auch bei Hamlet zeigt, in diesem Kapitel auch, dass es zugleich die Abwesenheit der Trauer ist, die bei ihm bewirkt hat, dass sich der mögliche Elan eines Begehrens aufs Gründlichste verflüchtigt, zerstreut, zusammenbricht. Lacan unterscheidet in diesem Zusammenhang zwei Aspekte. Zum einen, dass es sich bei Hamlet im Grunde um die Abwesenheit von Trauer bei der Mutter handelt, die so dem Mangel keinen Platz geben kann und der in diesem Sinne kein Fehlen des Genießens beigebracht wurde. Zum anderen hebt er den Zusammenbruch des Ich-Ideals bei Hamlet hervor, das sein Begehren ausrichten könnte. Dies ist mit dem Tod des Vaters verknüpft. Ich zitiere Lacan, und das Ergebnis ist, dass, wenn dieses Ideal widerlegt wird, wenn es zusammenbricht, dass dann das, was verschwindet, bei Hamlet die Kraft des Begehrens ist, die, wie ich Ihnen gezeigt habe, nur wiederhergestellt wird, über die Außensicht auf eine Trauer, eine Ware, zu der er in Konkurrenz tritt. Die Identifikation mit der Trauer und dem Begehren eines anderen bei Hamlet Laertes führt so aus einer Sackgasse, in der das Subjekt im nicht kastrierten anderen der Mutter gefangen bliebe. Warum muss in der Trauer das Band mit dem Objekt immer wieder reproduziert werden? Weil nur so der Bezug zum Objekt als ein Mangel realisiert werden kann, der narzisstisch verhüllt wurde. Die narzisstische Struktur der Liebe, von der Freud und Lacan sprechen, tendiert zur idealisierenden, man könnte sagen, Bemäntelung des Liebesobjektes. So bleibt dessen grundlegender Entzug und Mangel kamoufliert. Die Trauerarbeit besteht also darin, das narzisstisch idealisierte Bild des Liebesobjektes vom grundlegenden Objekt des Mangels zu trennen. Und um dieses Band geht es bei der Wiederherstellung des Objekts im Rahmen der Trauer. Ich zitiere Lacan, genau dieses Band gilt es wiederherzustellen. Dieses Band mit dem grundlegenden Objekt, dem getarnten Objekt, dem Objekt klein a, dem wirklichen Objekt der Beziehung, dem in der Folge ein Substitut wird gegeben werden können, das im letzten Ende keinen größeren Bedeutungsgehalt haben wird, als das, das zuvor seinen Platz besetzt hat. Schon in der 10. Sitzung des Angstseminars war von Lacan zu hören, wir trauern nur um jemanden, von dem wir sagen können, ich war sein Mangel. Die Trauer wird damit nochmals als Ausweg aus der schmerzhaften Krise des Objektverlustes erkenntlich. Sie ermöglicht eine jedem Subjekt eigene Weise, den Mangel des Objekts zu subjektivieren. Dieses Objekt ist als solches weder darstellbar noch definierbar. Es ist weder innen noch außen lokalisiert, sondern findet sich als das, was als Enjeu des Begehrens auf dem Spiel steht. Alle Manifestationen des Objekts haben einen Substitutscharakter. Lacan hebt hervor, dass das Objekt klein a im Feld des anderen anzusiedeln ist. Und genau das nennt man die Möglichkeit der Übertragung. Die Trauerarbeit bedarf also dieses Feldes des anderen, was es mit der Bühne eines Acting Out in Verbindung bringt. Am Ende des Kapitels kommt nun Lacan auf den Zusammenhang von Liebe, Angst und Trauer zu sprechen. Er schreibt, Überwindung der Angst gibt es nur, wenn der andere sich benannt hat. Liebe gibt es nur zu einem Namen, wie dies jeder aus Erfahrung weiß. Und der Augenblick, in dem der Name des oder derjenigen, an den oder die sich unsere Liebe richtet, ausgesprochen wird, wir wissen sehr gut, dass das eine Schwelle ist, der die größte Bedeutung zukommt. Die Nennung des Namens in der Adressierung der Liebe gibt dem, was für das Subjekt schmerzvoll auf dem Spiel steht, einen Namen und damit einen Platz in der Sprache. Dieses begrenzt, so lese ich Lacan, einerseits die Angst vor der Unbestimmbarkeit einer verschlingenden Aschos und ist damit ein Umgang mit der Angst, wie auch gleichzeitig mit dem, was uns als Vergänglichkeit und Unbeständigkeit des Objekts in der Trauer begegnet. Der Vielklang und die Vieldeutigkeit der Namen, die das Objekt nicht bestimmen können, es aber umreißen, schaffen den Raum zur Ersetzung und Fortführung des Begehrens. Gerade davon lässt sich im Drehbuch von Marguerite Duras zum Film Hiroshima Mon Amour von Alain Resnais einiges hören, sodass ich nun auf dieses Werk eingehen möchte, das Lacan in der betreffenden Sitzung des Angstseminars besonders hervorhob. Thank you. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Lacan mit seinem Hinweis auf die Bedeutung der Namensnennung, und zwar weil er das vorher schon mal auf Hiroshima Mon Amour eingegangen ist in seinem Text, auf diese poetische Schöpfung von Duras Bezug nimmt. Die französische Frau sagt am Ende zum japanischen Mann, Hiroshima, Hiroshima, das ist dein Name. Und er antwortet, ja, das ist mein Name, ja. Und dein Name ist Nevers, Nevers in Frankreich. Bislang waren im ganzen Verlauf der Geschichte beide Protagonisten ohne Namen geblieben. Die Französin wird als femme anonyme bezeichnet, als anonyme Frau. Es geht nicht um Personen, sondern um das im Verlauf des Textes erfolgende Erfinden von Namen für den Schrecken des Realen, wie er dem Protagonisten begegnet. Die Zerlegung der Namen verweist in der Aneinanderfolge der Silben, wie ich finde, auf das Metonymische des Begehrens, wie sie gleichzeitig Metapher werden für die Unfassbarkeit eines, man könnte sagen, Never-Objekts, Nevers, was gleichzeitig auf ein Nevers, also Ne als Partizip von Naître, der geborene Vers gewissermaßen, der Vers, der geboren wird, und zwar im Prozess des Schreibens des Textes, hören lässt. Es geht um die Geburt des Verses, der Dichtung. Es geht um Sublimierung auch. Gleichzeitig ist aber auch Ne die Silbe der Verneinung, Nevers, und trägt die Marke des Mangels der Negativität der Leere. Der schöpferische Akt der Trauer, der das leere Objekt dichtend umkreist, findet also hier einen Namen. Der Text von Marguerite Duras, ihre Verse, sind aus der Unbeständigkeit des Objekts geboren, das von Worten, von Silben umsäumt wird. Nevers scheint neben der Anspielung auf das im französischen Text sehr, sehr oft zu findende Jamais und damit die Zeitlichkeit auch auf die Yeux verts, die grünen Augen der Geliebten, die besonders geschätzt werden, denen als Ursprung des begehrenden Blickes die Verts, die Verse gelten. Die Verse über die grünen Augen. Auch die im Text häufigen Wörter Naissance und Naître tauchen in Nevers eben auf. Man mag an die Verschränkung von Tod und Leben denken, wenn man sich an die im ersten Teil erwähnten Würmer erinnert. Nevers, sie werden im Text erwähnt und im Film ist auch eine Szene, wie die Würmer nach der Katastrophe von Hiroshima aus der Erde kriechen. Zugleich Boten des Todes, aber auch des wiederbeginnenden Lebens, der Neugeburt. Es gibt einen weiteren Bezug, das Wort Nevers ist im Französischen der die Erde wie eine Schutzschicht überziehende Firnisschnee. Vielleicht so auch ein Wort für die Versgrenze zum bedrohlichen Ding. Hören wir Hiroshima, das soweit ich es weiß, ich glaube weiträumige Insel heißt, ist meine Übersetzung. Dann hören wir auch das Hi und das Shi, der von der Dichterin als guerre éternelle, als ewigen Krieg, also das ist auch ein Text von Hiroshima Mon Amour, des Geschlechterkrieges. Also des nicht vorgegebenen, nicht existierenden Rapports zwischen den Geschlechtern. Jeder ist auf seiner Insel. Und Duras sagt das so, rien n'est donné à Hiroshima. Nichts ist in Hiroshima gegeben. Diese Hörweise wird davon unterstützt, dass sich zwischen dem Hi und dem Shi ein Ir dazwischen schiebt, das an den Dies Irae, den Tag des jüngsten Gerichts des Zornes, erinnert. Auch das lässt sich im Text begründen. Es gibt so sehr prophetische Passagen, apokalyptisch geradezu. Die will entière se mettre en colère, also der Colère der Zorn, Dies Irae. Eine Vorwegnahme der nächsten atomaren Katastrophe. Historische Katastrophe und das von Angst, Schmerz und Trauer bestimmte Nichtverhältnis der Geschlechter begegnen sich so im Text. Die beiden Namen ermöglichen eine Verschränkung von historischem Ereignis und der erst zu schaffenden Geschichte der Subjekte, die noch nicht existiert, sondern erschrieben wird. Ein direkter Zugang zum absoluten Schrecken der Vernichtung, sei es in Hiroshima, sei es in Nevers, ist nicht möglich. Das Ding als solches, la chose, entzieht sich dem Sprechen wie der bildlichen Darstellung. Tu n'as rien vu, rien. Tu as tout inventé, sagt der Japaner. Du hast nichts gesehen, nichts, du hast alles erfunden. Wo nichts gesehen werden kann und alles erfunden werden muss, kann der absolute Terror nur über die Historisierung der Subjekte in ihrer je eigenen Zeitlichkeit erfolgen und in dieser erfunden und erdichtet werden, wie Marguerite Duras im Exposé schreibt. Angesichts eines Dessert Nouveau, einer neuen Wüste des Realen, muss eine neue Sprache gefunden werden, auf dem Feld der Übertragung, wie Text und Film verdeutlichen. Das Sprechen macht so einen Neuanfang möglich. Ich höre damit in Hiroshima auch das hebräische Wort Rosh, soweit ich weiß, Anfang, Haupt, wie in Rosh Hashanah, das wiederum den Ursprung wie den Neubeginn ins Spiel bringt. Der enge Bezug der Dichterin zum Judentum mag hier seine Bewandtnis haben. Rosh und Ne klingen für mich zusammen. Die Frage nach dem Ursprung des aus einer anfänglichen Katastrophe hervorgehenden Neubeginns scheint sich also bei beiden Namen zu stellen. Beide Namen enthalten jedoch kein Wissen über den absoluten Schrecken. Dürers, es ist eben unmöglich, von Hiroshima zu sprechen. Alles, was man tun kann, ist darüber zu sprechen, wie unmöglich es ist, über Hiroshima zu sprechen. Das Wissen, Connaissance im Französischen, um Hiroshima ist dabei von vornherein als eine beispielhafte Selbsttäuschung des menschlichen Geistes gesetzt. Das französische Wort ist leur exemplaire, das Täuschungsmanöver, aber auch der Köder. Es ist einer der eigentlichen Absichten des Films, Duras, Schluss zu machen mit der Schilderung des Entsetzlichen durch das Entsetzliche, sondern das Entsetzen wieder auferstehen zu lassen aus jener Asche und es sich einprägen zu lassen in einer Liebe, die notwendig zu einer besonderen werden muss, zu einer hinreißenden. Das Einprägen, das steht im Französischen eigentlich s'inscrire, sich einschreiben. Die Einschreibung einer Geschichte ist also das, was angesichts des Horrors möglich erscheint. Damit wird das Reale von den Worten berührt, wie der Firnisschnee, was die Möglichkeit der Tromperie, der Täuschung einschließt, wie Lacan immer wieder im Seminar bezüglich der Signifikanten betont, während die Angst als Begegnung mit dem Realen nicht lügt. Lacan spricht vom Moment dieses Aufruhrs bei der traumatischen Enthüllung, in der die Angst wirklich das ist, was nicht täuscht. Im französischen Text von Marguerite Duras wird dieser Punkt Lacans viel deutlicher als in der deutschen Übersetzung. Er, also der französische Text, lässt die Französin, nachdem sie ihre Geschichte im Sprechen zum Japaner nachträglich erschuf, sagen: J'ai raconté notre histoire. Je t'ai trompé ce soir avec cet inconnu. Also was dann übersetzt wird, ich habe unsere Geschichte erzählt, ich habe dich an diesem Abend mit diesem Unbekannten betrogen oder getäuscht. Aber das Erzählen der Geschichte selbst ist nicht nur, wie die deutsche Übersetzung nahelegt, Betrug am deutschen toten Geliebten. Sie ist als solche Täuschung, Tromperie. In der Begegnung nämlich mit dem Inconnu, dem Unbekannten, des Realen, wie es die Französin durch ihr Sprechen zum Japaner ermöglicht wird. Zu ihm wird sie sagen können, tu deviendras une chanson, dann bin wieder die Verse, du wirst ein Lied werden. Die Schöpfung eines Liedes wird also zur Möglichkeit, in einem schmerzhaften Prozess der Trauer, der ohne Annäherung an einen katastrophischen Ursprung nicht denkbar ist, zu einem Neuanfang des Begehrens. Jedes Wort hat dabei, wie die Dichterin selber schreibt, sein Halo particulier, eine Aureole, ein Rand, einen Hof, einen Schein, ein Nimbus der Ausstrahlung, der mit seiner Vieldeutigkeit zu tun hat. Mir legt sich nahe, dass die von Freud bereits herausgearbeiteten drei zeitlichen Momente, Angst, Schmerz und Trauer, miteinander verschränkt sind. Der Schmerz scheint mir das verbindende Scharnier zwischen der auf das Reale bezogenen Angst und der symbolischen Verarbeitung der Trauer zu sein. Bei Duras finden sich an vielen Stellen ihres Werkes Schmerz und Schrei miteinander verknüpft. Der Schrei, le cri, führt damit zum Geschriebenen als Herausgeschrienem, écrit. Jacques Lacan ist auf dem Duras'schen Drehbuchtext des Films von Alain Resnais in der letzten Sitzung des Angstseminars auch direkt eingegangen, nicht nur indirekt, was ich gerade zitiert habe, wo wir von Lacan hören, dass jeder x-beliebige, unersetzliche Deutsche ein sofortiges und vollgültiges Substitut finden kann, dieser unersetzliche Deutsche, und zwar im erstbesten Japaner, dem man an der Straßenecke begegnen kann. Wenn nun dieser Film mit der Benennung des Anderen in einer Liebe endet, die im Zeichen des Abschieds und des Vergessens steht, Trauer und Abschied ist eben auch der letzte Seminar darüber geschrieben, dann regt dieses Kapitel wohl an, sich diesem Text etwas genauer hinsichtlich der Fragen zuzuwenden, die sich bei Freud und Lacan stellen, nämlich den Fragen von Angst, Schmerz und Trauer. Ich möchte den Gedanken hier noch etwas näher ausführen, dass dem Schmerz als Scharnier zwischen Angst und Trauer eine besondere Bedeutung zukommt. Er hat einerseits Bezug zur Angst, insofern mit dem Verschwinden des Objekts an seiner Stelle wieder das Unermessliche der Aschos aufzutauchen droht. Andererseits ermöglicht der Schmerz die Passage zur Trauer, als quelque chose racontable, als écrit, als chanson, als Name. Das Feld, in dem diese Passage möglich ist, wird als Ort der Übertragung bestimmbar, der ein Sprechen ermöglicht, in der sich verschiedene Zeiten verdichten. Die einer ursprünglichen Katastrophe, die ihres Wiederauftauchens im Objektverlust und schließlich die der Neuerfindung des Objekts in der Sprache. Ursprüngliche Katastrophe, Wiederauftauchen des Objektverlusts, Neuerfindung des Objekts in der Sprache. Die filmische Umsetzung des Drehbuchs verweist dabei auf die Bedeutung des Imaginären für diese Verknotung. Sie lässt sich mit dem Werk des späten Lacans natürlich nicht nur als Verschränkung dreier logischer Zeiten verstehen, sondern auch als neuer Knoten zwischen RSI durch das Symptom als dichterische Schöpfung. Die Angst ließe sich in dieser Perspektive dort lokalisieren, wo das Reale hervorbricht, wenn der symbolisch-imaginäre Sinn nicht mehr trägt. Das entspricht den wiederholten Äußerungen der Dichterin, dass Hiroshima, der absolute Horror, weder imaginär abbildbar sei, noch dass man über ihn sprechen könne. Dennoch sind die imaginäre Illusion und der dokumentarische Text auch für Duras nicht lächerlich, sogar in einem gewissen Maße unumgänglich, wozu das Filmprojekt selber gehört. Der Schmerz, manifestiert im Schrei, ist die Passage von einer drohenden Auflösung der Knotenstruktur zu einer Neuschöpfung des Objekts angesichts des Realen zu einer Einschreibung. Bezüglich ihres Schreibens der Lolwe Stein sagte Duras später zu Michel Port: Ich schrieb und plötzlich hörte ich, dass ich schrie, weil ich Angst hatte. Im Zentrum von Hiroshima Mon Amour steht der Schmerz, der im Übrigen, wie ich schon sagte, auch Titel eines eigenen Buches der Duras ist und im Französischen etymologisch mit le deuil, der Trauer, verwandt ist. Im Text zu Hiroshima fragt die Französin: Comment supporter une telle douleur? Wie einen solchen Schmerz aushalten? Das ist die Frage des dichtenden Subjekts. Lacan sagt an anderer Stelle: Es spricht und gewiss dort, wo man es am wenigsten erwartet, dort, wo es leidet. Der Schmerz, einerseits Schutz vor dem Wahnsinn, wenn er zur Sprache kommt, kann selber wahnsinnig machen, wenn er keine Worte findet. Das ist das, was der Französin geschieht, die im Appendix des Drehbuchs als Jüdin, Mutter ist Jüdin, auftaucht, der die Liebe zu einem deutschen Besatzungssoldaten und dessen Tod durch die Résistance widerfährt. Das Sprechen über diesen Tod ist nicht möglich und verstößt gegen alle Ideale. Sie besiegelt den Deshonneur des Vaters durch die Schandtat der Tochter. Die väterliche Apotheke, Ort der ersten Begegnung mit dem Deutschen, wird nach diesem Vorfall geschlossen. Lacan hatte, wie oben erwähnt, auf die Bedeutung der Erschütterung des Ideals für die Angst wie für die Trauer besonders hingewiesen. Man darf aus den Bemerkungen der Dichterin im Anhang schließen, dass angesichts des Schmerzes des Vaters wegen der Trennung von seiner Frau als Jüdin in den Süden geflüchtet und deren eigenen schweren Schicksal kein Platz mehr für die Trauer der Tochter war, deren eigene Katastrophe mit allen Idealen der Eltern kollidieren musste. Die immer erwähnte Loire, der Fluss im Text, eine Homophonie zu la Loire, dem Gesetz, verweist auf den Aspekt der mit dem Gesetz des Begehrens verknüpften Transgression. Im Text heißt das Méchanceté, die Bosartigkeit, davon spricht immer wieder die Französin. Auch bezeichnet sie sich selbst, häufig als déshonoré, als entehrt. Dies verbindet sie mit ihrer Moral douteuse, die sie als doute de la morale des autres bestimmt, als eine zweifelhafte Moral, die sie bestimmt als Zweifel an der Moral der anderen. Ihre zweifelhafte Moral entspringt dem Zweifel an der Moral der anderen, was sie am Sprechen hindert. Ihre Neigung zum Ehebruch, ihre Untreue, kann so als ein Versuch verstanden werden, ein Ohr für sich zu finden, das nicht der Moral der anderen entspricht. Ein solches Ohr findet sie beim Japaner. Ihre Untreue ist Treue, Treue zu ihrem Schmerz und damit auch der Möglichkeit, zu ihrem Begehren zu finden. Das Désir artikuliert sich zum Beispiel so, dass sie sagt, Je désire ne plus avoir de patrie. À mes enfants, j'enseignerai la méchanceté et l'indifférence, l'intelligence et l'amour de la patrie des autres jusqu'à la mort. Ich begehre, kein Vaterland mehr zu haben. Meinen Kindern werde ich die Boshaftigkeit lehren und die Indifferenz, die Einsicht und die Liebe des Vaterlands der anderen bis zum Tode. Das Begehren ist von der Übertretung zum anderen hin, zum Fremden nicht zu lösen. Es kann als Fremdgehen bestimmt werden. So ist die Französin in ihrer Desordre de l'âme, der Unordnung ihrer Seele, in die Liebe selbst verliebt, une amoureuse de l'amour même. In dieser Suche, für ihren Schmerz ein Ohr zu finden, hat sie einen Hunger, der Lebenshunger ist, wie gleichzeitig auch zum Tod drängt. Er trägt damit Zeichen des doppelten Charakters des Schmerzes. Die Französin hatte, wie sie am Ende des Textes sagt, Hunger nach Ehebrüchen, Lügen und zu sterben. Wie Duras aber zu Beginn des Drehbuchs schon betont, beschwört der Ehebruch der Französin zwar ein Sakrileg, ist es aber selber nicht. Ce qui est vraiment sacrilège, c'est Hiroshima même. Das wahre Sakrileg ist Hiroshima selbst, das Unfassbare, in diesem Sinne Absolute. Absolut und unfassbar ist auch der Tod des deutschen Geliebten. Denn ein Mädchen zu scheren, weil sie einen Feind des Vaterlandes geliebt hat, ist ein absolu et d'horreur et de bêtise, ein absolutes an Schrecken und Dummheit. Für Duras entspricht das Desaster von Hiroshima dem von Nevers. Die 10.000 Soleil von Hiroshima, die 10.000 Sonnen von Hiroshima, finden sich im Ortsteil Beau Soleil von Nevers wieder, wie auch in den Mille Femmes Ensemble des Liebesdiskurses zwischen Frau und Mann. Der von der Französin herausgeschriene Schmerz wurde nicht ertragen und wartete auf die Begegnung mit dem Japaner. Für ihren Schrei war sie bestraft worden. Im Keller gefangen taucht die Angst wieder auf, angesichts des Verlustes des deutschen Geliebten, des verlorenen Liebesobjektes, der sie der Urkatastrophe ausliefert. Der Schmerz ist das, dessen sich die Französin in Hiroshima am ehesten erinnert, sagt sie. Er wird der Ausgangspunkt ihres Redens zum Japaner. Duras spricht auch vom regret mortel de leur amour, même douleur, même sang, même larmes, Schmerz, Blut, Tränen. Diese sehnsuchtsvolle, todesnahe, tief schmerzvolle Trauer, sehr nah dem Realen von Blut und Tränen, ist der Ausgangspunkt des Sprechens. Der Schmerz ist das Absolute, l'absolu. Die Gefangenschaft im Keller und das Sprechverbot haben es der Französin unmöglich gemacht, ihn in Worte zu fassen. Erst nach der Szene, in der sie am Fluss sitzend dem Japaner ihre Geschichte erzählen kann, wird es möglich, dass aus seinem Mund gesagt wird, dass sie traurig seien, sich zu trennen. Bemerkenswerterweise wird dies jedoch in Japanisch gesagt, einer fremden Sprache, die vielleicht wieder die Übersetzung des Schmerzes möglich macht, von der Französin aber selbst gar nicht gesprochen wird, dagegen von dem, an dem sie ihre Rede richtet. Wenn der Schmerz als Krise nicht nur zu Trauer führen kann, sondern auch in den Wahnsinn, wie er eben mit der Aschos verbunden ist, wo findet sich dann diese Gefährdung im Sprechen der Französin? Ich finde dies vor allem in der wiederholt auftretenden Wendung Tu me tues, tu me fais du bien. Der homophone Gleichklang des Ty mit dem Ty, du tötest mich, du, lässt hören, wie es hier zu einer geradezu atomaren Kernverschmelzung kommt. Die Begegnung mit dem anderen läuft auf den Tod des Subjektes hinaus, das gerade darin sein Bien, sein höchstes Gut zu finden sucht. Wie konnte sie, fragt die Frau an, dass diese Stadt Hiroshima nach dem Ausmaß der Liebe, dieser grenzenlosen Liebe gemacht sei? Die atomare Verwüstung, letzter Schrecken des Realen, kommt hier mit der gleichzeitig als höchste Erfüllung verstandenen Liebe zusammen. Katastrophe nicht fassbaren Ausmaßes. Die Französin sagt, wer bist du? Ich höre dies als ein Kevoi, die Frage der Angst angesichts eines unbestimmten anderen. Die Französin fährt fort. De vormoi, de fermoi, jusqu'à la laideur, pourquoi pas toi? Verschlinge mich, entforme mich bis zur Hässlichkeit. Warum nicht du? Im Wunsch verschlungen und bis zur Hässlichkeit, zum Monströsen verformt zu werden, jede Form zu verlieren, nähert sich die Französin der Schoß in bedrohlicher Weise an. Allerdings, indem sie ihre schmerzvolle Sehnsucht an den anderen richten und Worte finden kann, kommt es nicht zum ultimativen Schrecken ihres früheren Wahnsinns in Nevers. Dieser Sog zum Tod, der hier nicht zur Sprache kommen kann, ist vom Narzissmus des Spiegels getragen, was einerseits im Tü-Tü zum Ausdruck kommt, aber auch im Satz de formoi à ton image, entforme mich nach deinem Bilde, der Aufforderung nach dem Bild des anderen verzerrt zu werden. Duras macht deutlich, dass das Begehren der Möglichkeit entspringt, für die Sehnsucht nach einem tödlichen Genießen Worte fassen zu können. Die Annäherung an das Reale ist insofern Voraussetzung, aus dem Schmerz herauszukommen. Dichtung geht diesen Weg unweigerlich und setzt sich der Nacht aus. La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus pour personne. Jamais, jamais plus. Enfin, tu me tues, tu me fais du bien. Die Nacht wird nicht enden. Der Tag wird sich für niemanden mehr erheben. Niemals, niemals mehr. Endlich. Du tötest mich, tust mir gut. Durch welche Konstellation findet die Französin einen Weg aus dieser Gefährdung, durch den Schmerz in den Wahnsinn zu geraten, verschlungen, entformt zu werden? Duras schildert dies in der nächtlichen Szene am Fluss, als die Französin zum Japaner über ihren Schmerz in Nevers sprechen kann. Was hören wir im Text? In der betreffenden Szene sitzen sich Französin und Japaner gegenüber und betrachten sich kaum, während die Französin zu ihm spricht. Sie sind beide, betont die Dichterin, un peu comme des possédés de Nevers, ein wenig wie von Nevers besessen. Das lässt an Lacans Bemerkung denken, dass die Übertragung unteilbar sei und Analytiker wie Analysant einschließt. In dieser Liebesbegegnung, die an die Übertragungsliebe so erinnert, geht etwas über die narzisstische Ebene hinaus, etwas, was in diesem Moment auf dem Spiel steht. Welches etwas ist das? Ich dachte an Lacans Formulierung im 11. Seminar. Ich liebe dich, weil aber, unerklärlich, ich in dir etwas liebe, das mehr als du, das Objekt klein a, muss ich dich verstümmeln. Welche Worte findet die Dichterin? Sie verstümmelt das Wort Nevers und sagt, il y a sur la table deux verres. Tja, die Gläser, Würmer, grünen Augen, Verse, mögliche Namen des Objekts, um das es geht, das sich auf einem Zwischen, auf dem Tisch situiert. Das kommt auf den Tisch. Die zwei verweist wohl auf die, die da spricht und den, der da hört, was einen Raum öffnet, in dem das Objekt mit Worten umkreist werden kann. Plötzlich im Sprechen adressiert sich die Französin an den Japaner wie an den toten Deutschen. Das vollzieht sich in der Sequenz, in der er sie fragt, ob sie schreie. Mit dieser Frage kommt aber eine neue Zeitlichkeit ins Spiel, weder die der Vergangenheit noch die der Gegenwart, sondern die Zeitlichkeit der Übertragung, der die des Unbewussten ist und das Vergangene wie aus der Zukunft auf dem Schauplatz erst ankommen lässt. Die Übertragung, wie Lacan sagt, ins Werksetzen der Realität des Unbewussten. Hier stoßen wir wieder auf den Zusammenhang zwischen Trauerarbeit, Übertragung und Acting Out, von der Lacan im Angstseminar spricht. Er sagt, im Unterschied zum Symptom ist das Acting Out der erste Ansatz zur Übertragung. Die Übertragung ohne Analyse jedoch, das ist das Acting Out. Im Rahmen von Acting Out, wie Übertragung, wird das Objekt klein a von seiner imaginären Ummantelung isoliert und kommt auf den Tisch. Dieses Umreißen des Objekts vollzieht sich mit Worten, hier durch das Wort Nevers. Es ist das Ashoach, das das A aus der Schoß herauslöst. In dieser Situation nun, indem sie über Nevers zum Japaner spricht, kommt bei der Französin Angst auf. Sie spricht von ihrer Angst im Zusammenhang mit der Verlust des Geliebten und erwähnt plötzlich die Mutter, der sie ins Gesicht gespuckt habe. Bemerkungen von Marguerite Duras im Anhang sind hilfreich. Es wird dort gesagt, am meisten in der Welt liebe diese Mutter ihr Kind. Sie ertrage ihr Schreien nicht und habe Angst, es könne ihr ein Leid zugefügt werden. Das Kind, die Tochter, soll offensichtlich unversehrte Ergänzung der Mutter sein, ihren Mangel füllen. Duras schreibt selbst, elle est avec son enfant d'une tendresse brutale, mais d'une tendresse sans limite. Nicht? Also sie ist mit ihrem Kind von einer brutalen Zärtlichkeit, ja? Aber von einer Zärtlichkeit ohne Grenzen. Diese brutale, grenzenlose Zärtlichkeit ist meiner Lektüre zufolge das eigentliche Angstobjekt, dem sich die Französin stellt. Verkörpert wird dieses Angstobjekt, die Archose, durch eine Mutter, die immer vergisst, dass ihr Kind wächst, eine Formulierung der Dichterin. Der Verlust dieses Objektes des deutschen Soldaten hatte sie der Gefahr ausgesetzt, wieder in den Sog des Dings, gewisserweise auch der Mutter, zu geraten. Mancherlei orale Wendungen, Essen und Trinken betreffend im Text, tauchen auf und erinnern an das häufig verwendete Dévorer, das Verschlingen des Anderen. Dahingegen droht das Sprechen abzusterben. Je pense à toi, mais je ne le dis plus. Der Wahnsinn droht. Je suis voll d'amour pour toi. Ich bin wahnsinnig von Liebe für dich. Leiden und Schmerz werden nun von der Französin zunehmend ekstatischer geäußert. Genossen, kann man sagen. Daniedon spricht sie plötzlich davon, das Vergessen setze ein. Sie zittere dabei, so viel Liebe vergessen zu haben. In diesem Kampf um das verlorene, wiederbeschworene Objekt zwischen Vergegenwärtigung und Vergessen entfährt der Französin ein Schrei. Je peux dire que je n'arrivais pas à trouver la moindre différence entre ce corps mort et le mien. Ich kann sagen, dass ich nicht die geringste Differenz zwischen diesem Körper und dem meinen finden konnte. Zwischen dem Körper hätte es nur Ressemblance, nur Ähnlichkeit gegeben. C'était mon premier amour. Man hört hier gut, wie der Verlust des Liebesobjekts den Ursprung der Subjektivierung heraufbeschwört. Mit der drohenden Gefahr der Verschmelzung, des tödlichen Zusammenfalls mit dem Körper des anderen und dem Wegfall jeder Differenz. Dies ist die erste Liebe, wie wir hören. In diesem Moment des Schreis, den die Französin in den Japaner richtet, gibt ihr eine Ohrfeige, die die Französin erwachen lässt. Elle se réveille, et fait comme si elle comprenait que ce mal était nécessaire. Sie erwacht und es hat den Anschein, als verstünde sie, dass dieses Übel notwendig war. Die Ohrfeige steht, meine These, genauso wie eine Skandierung für einen Moment der Unterbrechung eines bedrohlichen Genießens. Der Schrei des Schmerzes ist sowohl Klimax des bedrohlichen Genießens, wie auch gleichzeitig Ruf an den anderen, dieses zu unterbrechen, also Begehren nach Kastration, wie Lancan sagte. Dies wird möglich, indem der Japaner die Französin sprechen lässt, ohne verstehen zu wollen. Am Ende ihres Sprechens sagt die Französin zum Japaner, ah, que c'est bon d'être avec quelqu'un quelquefois. Ach, wie gut ist es, manchmal mit jemandem zusammen zu sein. Der Japaner, oui, parle encore, ja, sprich weiter. Der Japaner situiert sich in seiner Antwort so, dass klar wird, was das Gute daran ist, gelegentlich mit jemandem, um den es nicht als Person geht, zusammen zu sein. Er bestimmt somit trefflich die symbolische Übertragung, die sich aus einer imaginären Gleichsetzung herauslöst und das Objekt als ein verlorenes bestimmt. So sagt der Japaner schließlich zur Französin, er werde sich an ihre Geschichte als die des Vergessens der Liebe selbst erinnern, an den Schrecken des Vergessens. Man kann sich fragen, ob diese ins Futur gesetzte Bemerkung insofern den Status einer Deutung hat, als sie Worte für das Vergessen der ersten Liebe, der bedrohlichen Urliebe findet, der gegenüber jedes Lieben ein Ersatz ist, der allerdings gleichzeitig zu seinem Ursprung zurückkehren sucht. En revient toujours à ses premiers amours, schreibt Freud bereits in den 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie. Nach dieser Deutung des Japaners kann die Französin schließlich erstmals sagen, entferne dich von mir. Und es setzt der Weg eines Abschieds ein, auf dem der Japaner sie weiterhin zu bleiben und zu sprechen bewegt, während nun sie selber es gewesen sein wird, die Abschied nimmt und gehen kann. Möglich wird dies in einer Liebe ohne Nutzanwendung, einer Amour sans emploi, also einer Liebe, die ihr Objekt nicht bestimmen muss, die jenseits einer Rationalität des Gebrauchs liegt. Dem entspricht Lacans Satz aus dem Angstseminar, dass man liebt, dass man liebender ist mit dem, was man nicht hat. Und so gelten die Schlussworte des Seminars, dem Platz des Analytikers, in der Übertragung ein Platz, der wie der des Japaners durch sein Begehren zu hören bestimmt wird. Ich zitiere Lacan. Ich habe sie mehrmals danach gefragt, was das Begehren des Analytikers sein sollte, damit da, wohin wir die Dinge zu treiben versuchen, jenseits der Grenze der Angst, die Arbeit möglich werde. Ganz sicher sollte der Analytiker derjenige sein, der, und sei es noch so wenig, auf irgendeinem Weg, von irgendeiner Seite her, sein Begehren hinreichend wieder zu diesem irreduziblen A hat zurückkehren lassen können, damit er der Frage nach dem Begriff der Angst eine reale Garantie bieten kann. Das heißt wohl auch, dass er den Schmerz und den Schrei des Analysanten mit nicht allzu großer Angst aufnehmen kann, um schließlich fallen gelassen zu werden, wie der Japaner von der Französin, nachdem sie Worte gefunden hat, ihren Schmerz und ihr verlorenes Objekt zu umsäumen. Dann wird etwas erdichtet worden sein.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand heute ein Vortrag von Michael Mayer zum Wischen zum Thema Angst, Schmerz und Trauer, Freud, Lacan, Duras, den er im April 2009 auf Schloss Daun gehalten hat, im Rahmen einer Tagung zu Lacans Seminar 10 über die Angst. Die Musik stammte von Carlos D'Alessio, Filmmusik zu Filmen von Marguerite Duras. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.